vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe erst gedacht, wo ich gelesen habe, 17 bis 18 Uhr, okay, da werden vielleicht noch ein paar kommen, aber das sind ja dann doch recht viele. Vielen Dank dafür. Mein Thema ist heute Exchange 2013 Architectural Overview. Das sind die wenigsten englischen Worte, der Rest wird alles auf Deutsch sein, wenn das okay für Sie ist. Ich glaube, fotografieren ist nicht erlaubt, oder? Okay. hier ist mal so eine Agenda, die musste ich auch machen. Ich will so 40 Minuten, also das ist meine Wunschvorstellung, 40 Minuten über die Architektur von 2013 sprechen. Dann der Untertitel der Session heißt Your Size Matters. Warum hier Size Matters überhaupt eine Rolle spielt und vielleicht dann 5 Minuten Q&A. Ich bin aber der Überzeugung, wenn irgendeine Frage auftaucht oder jemandem irgendwas unter den Nägeln brennt, also wenn jetzt alle zustimmen, kann man ruhig die Frage stellen. Ist das okay so oder? Okay, machen wir es mal interaktiv. So, bei der Architekturübersicht habe ich mir im Prinzip gesagt, machen wir mal einen generellen Abwasch. Was tun wir da? Viel spannender, also das Jahr ist jetzt um, wo das Produkt bald auf dem Markt ist, also Überraschung gibt es jetzt nicht. Dann habe ich es mal aufgesplittet, was es denn so für großartige Änderungen eben in den drei Bereichen gibt. Und die Änderungen habe ich einfach anhand der Erfahrungen gemacht, die ich gesammelt habe jetzt mit dem Produkt seit einem Jahr im Markt. Und die durfte ich sammeln, weil ich im Delivery, also ich bin Delivery Consultant im Microsoft Consulting Services, also wir tun das Zeug planen und bauen tatsächlich. Ich bin also kein Produktmanager oder Marketing, wichtige Marketingrolle habe ich auch nicht, sondern ich bin im Delivery, wie viele wahrscheinlich auch von Ihnen, und muss mit dem Produkt jeden Tag leben. Darum habe ich mal so eine generelle Übersicht gemacht. Warum? Nicht nur wegen unseren Lifecycles, dass wir eine neue Version von Exchange gebaut haben, sondern unsere Erfahrungen, die wir als Microsoft gesammelt haben, sind in das Produkt eingeflossen. Und wenn ich mir so anschaue, Exchange 2010 bauen ist immer direkt eine komplexe Geschichte, weil ich relativ viele Adressen, also viele Sachen berücksichtigen muss. Load Balancing, Active Directory, das Netzwerk, dann habe ich die Rollenverteilung und dann muss das Protokoll darf aufgeloadet werden, das andere nicht. Wenn ich jetzt mir anschaue, so eine Migration auf 2010, dann muss ich irgendwie so ein Legacy-Punkt, meine E-Mail-Domäne haben und dann habe ich OWA und dann habe ich Autodiscover und ich habe dieses und ich habe jenes. Also relativ viele Namespaces. Load Balancing kann eben zu höheren Projektkosten und Betriebskosten führen. Zwangsweise, wenn ich also ein High Availability vom 2010er machen möchte, muss ich auch einen Layer 7 Load Balancer haben. Jetzt fängt das Drama an. Ja, es gibt Public Folder. Und wenn ich mir 2010 anschaue, Public Folder, ja, gibt es auch, aber Hochverfügbarkeit, nö. Also schön habe ich diese Database Availability Groups, mir taucht ein Server, alle Mailboxen sind da, doof nur, dass ich jetzt Public Folders nicht habe, weil die muss ich von Hand umhängen, oder? Und dem hat man sich dann auch angenommen, weil offenbar wir in unserer Welt gerne ohne Public Folder leben wollen, aber der Rest der Welt nicht. Also es ist jetzt nicht implementiert. Oder? Was waren die Ziele? Warum tun wir das? Wir wollten ein Produkt bauen, was grundsätzlich skalierbar ist, also dass ich eine kleine Firma betreiben kann mit einer kleinen Umgebung oder einem Server. Und der Haupttreiber für uns war, dass wir unsere Office 365-Plattform eben auch betreiben können und das auch Kosten optimieren. Also sprich, Exchange und alle anderen Produkte, also wie Lync und SharePoint, ich habe SharePoint gesagt, sind darauf optimiert, dass wir eben große Deployments bauen können. Und wir haben tatsächlich Millionen Leute, Millionen User, die Office 365 benutzen. Und dann kann man natürlich nicht mit Raketentechnologie hochkomplexe Systeme bauen, die auch noch viel Geld kosten. Gesundheit. Der nächste Punkt war auch, dass wir richtige Building Blocks haben. Also wenn ich mir, also bei 2010 geht es ja schon wieder, aber wir haben 5 Rollen und dann kann man das nicht tun, wenn die Rollen zusammen sind und dieses, wenn die eine Rolle und so weiter. Und skalieren kann man es zwar auch, aber nicht wirklich schön. Und dann, was eben hier Fundament für zukünftige Versionierung und Versionsunterschiede sind, Das bedeutet nichts anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 2010 Upgrade gemacht habe, habe ich eine gewisse Reihenfolge. Ich muss Client Access First, Hub Transport, Mailbox etc. etc. Bei 2013 hat man das Ziel verfolgt, jetzt habe ich 2013 deployed. So, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie betreiben eine Online-Services-Plattform, wo die ein oder andere Million Mail-User drauf sind, dann ist das mit der Versionierung immer relativ spannend, weil wenn ich jetzt umstelle und dann gibt es irgendwie eine Einschränkung im Service, finden das alle doof. Und darum hat man bei 2013 gesagt, also das war die Bemerkung, wenn ich jetzt eine neue Version habe, dann spiele ich die mal rein und dann darf das alles gar keine Rolle spielen. Ob das dann eingehalten wird, das sehen wir dann. Aber das ist die Idee. Und was wir gemacht haben, ist eine Weiterentwicklung des Server-ROM. Also das mal dazu. Bei den Rollen, wo ich das erste Mal die Präsentation gemacht habe über die Änderung der Architektur, habe ich mich so ein bisschen zu 2003 zurückversetzt, also so Frontend, Backend. Also das sind jetzt keine Folien, die ich jetzt von früher hervorgegraben habe, sondern das ist jetzt 2013, oder? Was wir gemacht haben, ist, wir haben nur noch drei Rollen. Eigentlich zwei, Edge-Server ist die dritte. Also, wer hat Edge-Server im Einsatz? Danke, dass Sie das machen. Für die allen anderen, das ist das SMTP-Gateway von uns, womit man ein- und ausgehende E-Mails eben filtern kann, also SMTP-Gateway. Was wir noch geändert haben, eben von den zwei oder drei Rollen auf fünf, wir haben im Prinzip die Layer-Abhängigkeit, also so Netzwerk, Active Directory, Server-Plattform etc. etc., reduziert von 7 auf 4, damit wir im Prinzip eine höhere Flexibilität haben und weniger Abhängigkeiten zu anderen Diensten. Weil wenn die Produktgruppe 1 hast, dann ist das Abhängigkeiten zu anderen. Das wird jetzt aufgenommen. Dumm. Was wir auch noch haben, ist Ausbau von JBOD-Unterstützung. Wenn man sich 2010 ansieht, haben wir ja gesagt, also 2003 war ja SAN-Unterstützung und dann haben wir mit 2.7 die Direct-Attach-Unterstützung gebracht. Und dann haben wir gesagt, also wir verstehen JBOD eben als SATA-Disk einfach mal im Server drin. Andere verstehen das auch anders. Wir gehen dieser Unterstützung, die bauen wir aus. Darauf gehe ich nachher noch ein. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Wir haben die IOPS-Anforderungen der Datenbanken reduziert. Also ich muss unten natürlich ein performantes Storage-System haben, aber ich muss nicht einen riesen TÜV haben, was mir unglaublich viele IOPS liefert, um eben Datenbanken darauf zu betreiben. Und ich darf, ja. So, das Slide muss nicht zwingend unbekannt sein. Das ist das, worauf es reduziert wurde. Also wir haben hier sicherlich da unser, der hat noch funktioniert, gut, der geht auch, da geht da. Wir haben da den Edge, uninteressant, was wir haben, ich habe jetzt bewusst den internen Namen genommen, Café, das ist der Client Access Frontend Server als ein Building Block. Und dann haben wir noch den Mailbox Server, hier ist er noch als DAG zusammengefasst, als DAG, da hinten. Das sind die zwei Kernrollen, die danach einfach nur noch Frontend und Backend heißen. Hallo 2003. Und so stellen wir uns dann die neue Exchange-Welt vor. Und was also eine massive Reduzierung ist im Vergleich zu allen vorherigen Versionen bis 2003. Konkret im Client Access, und das ist jetzt noch relativ spannend, vergessen Sie alles, was Sie vorher wussten. Sind jetzt Fotos erlaubt? Ich weiß es immer noch nicht. Aber die gibt es, glaube ich, nachher irgendwie zum Download oder so. Also wir haben Folgendes gemacht. Der Client Access, der besteht einfach aus drei Kernkomponenten. Client Access, wer hätte es gedacht? Eben die üblichen Verdächtigen, das ist dann eben HTTP, dann haben wir POP und IMAP. Dann haben wir noch den SMTP-Dienst mit reingenommen. Und dann haben wir noch aus der alten UM-Rolle haben wir das Call-Routing nach oben gezogen. Das heißt also, das ist jetzt auf der Client-Access-Rolle und auch auf dem Backend. Eben nur noch HTTPS, also RPC over HTTP. Wir haben kein RPC-Call mehr von der MAPI-Schnittstelle auf dem Client-Access, also das GOT-NYM, ist nur noch Outlook Anywhere. Was der jetzt konkret macht, um das mal aus ein bisschen darzustellen. Keine Fragen bis jetzt, okay. Was er macht, ist eigentlich nichts anderes. Er authentisiert, er redirectet und er macht eine Proxy-Funktion. Und das war's. Alles andere ist runtergerutscht auf die Mailbox-Rolle. Wer hat überhaupt schon 2013 im Einsatz? Okay. 2010 haben wir auch noch. Das ist eine Menge. Die gute Nachricht ist, es ist die perfekte Ausgangslage, um auf 2013 zu gehen. 2007 auch noch, super. Und 2003? Okay. Aua. Entschuldigung. Ja, aber hat nichts sich geändert in der Zukunft, oder? Frontend, Backend. Also, ja, ein Punkt ist in Ordnung, muss ich nicht mehr neu lernen, oder? Ja, ich meine, irgendein Benefit muss es ja haben. Konkret heißt also, nachher beim Sizing wird es nachher nochmal so ein bisschen technisch und mathematisch. Da begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, weil es ist ohne Excel-Unterstützung. Also wenn da was passiert, dann liegt es an mir und nicht an der Präsentation, weil ohne Excel-Mathematik ist schwierig. Aber hier technisch, um dem mal also alle Vorgängerversionen ausgeblendet, was ist jetzt wirklich passiert und das ist elementar, was man mitnehmen sollte für den Client Access. Dass eben diese drei Funktionen, Authentisierung, Redirect und Proxy, sind noch auf dem kleinen Frontend und der Rest ist komplett runtergewandert auf den Mailbox-Server. Und da die meisten sicherlich Exchange 2003 kennen, ist es jetzt auch nichts Neues, aber das ist much entscheidend und ganz, ganz wichtig zu verstehen bei allem, was man mit dem Client Access zu tun hat. Was jetzt noch dazu kommt, ist, wenn man sich jetzt 2010 anschaut und auch die Version davor, SSL Offloading ist beim jetzigen Exchange 2013 not supported und funktioniert not supported. Auf jeden Fall ist es ein Authentication Endpoint, das heißt also, der Client macht einen direkten SSL-Channel auf den Server auf. Und alles, was dazwischen ist und das Gefühl hat, ja, ich mache den jetzt mal auf und mache vielleicht die Pakete schlanker oder ich mache ein Load Balancing, weil ich kann das viel cooler und so weiter. Nö. Das Einzige, was wir jetzt im Moment haben, ist SSL Bridging. Das bedeutet das. Was wir noch haben, ist basiert auf einem einheitlichen Namespace. Warum wir auf dem Namespace so rumhacken, ist, wer hat Exchange 2010 hochverfügbar auf zwei Datacenter mit Site Resiliency gebaut? Abartig, oder? Der Namespace. Ja, genau, einheitlich. Braucht es nachher dann nicht mehr. Also für alle anderen, das bedeutet, ich habe jetzt meinen OWA-Punkt, meine Firma, und fürs Recovery Datacenter heißt es dann OWA Data oder Recovery Datacenter Punkt, meine E-Mail-Adresse Punkt, was auch immer. Also das sind die unterschiedlichen Namespaces und das wurde reduziert. Was wir auch gemacht haben, ist 1310, also 2013 zu 2010, der User meldet sich beim OWA an und wenn ich jetzt mir anschaue, 2010, 2007, da wurde er ja lecker umgeleitet auf Legacy, also ich musste den Namespace einplanen, ich musste das im Zertifikat berücksichtigen und das ist bei 13 auf 10 eben nicht mehr. Der User meldet sich oder ruft OWA auf und kriegt eine Login-Maske vom 2013, dann gibt es seine Credentials und bumm, ist er auf dem 2010er OWA, ohne irgendwie Redirecting und schauen, das ist TMG-Pass und so weiter und so weiter. Findet alles nicht mehr statt. Und der andere Punkt eben, alles, was der Frontend annimmt, ja, der Client Access, das zeige ich gleich noch in der nächsten Folie, hat sein Gegenstück auf dem Mailbox-Server. Also lange Rede, kurzer Sinn, auf dem Ding ist Logik und nicht mehr. Und wenn da oben schon was hakt, dann liegt es wirklich nur an der Komponente da oben und nicht unten. Also man will eigentlich damit erreichen, dass ich die Fehlerquellen so klein und so isoliert wie möglich halte. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein ganz unbekanntes Slide. Hier ist nochmal zusammengefasst, was ich gesagt habe. Wir haben die UM-Rolle, wir haben dort den SMTP-Teil, wir haben POP-IMAP und wir haben HTTP-Proxy, wo im Prinzip alle Web-Services reingehen. Ich weiß, Outlook, Web-Service, braucht einen Augenblick. Und alles andere wird unten auf dem Backend, auf der Mailbox-Rolle im Prinzip im Gegenstück verarbeitet. Ich lasse das mal wirken. Immer noch keine Fragen, gut. Hat auch noch keiner den Raum verlassen, finde ich auch gut, dankeschön. Hier nochmal zusammengefasst, und wie sollte es auch anders sein, das ist die letzte Version, wo CDO noch, also Collaboration Data Objects noch supported wird. Ja. Wenn ich darauf angewiesen bin, waren ja noch 2003er unterwegs, ich muss RPC über TCP machen, muss ich eine Legacy, also Legacy-Version heißt bis 2010 im Netz lassen, weil sonst habe ich keine Zugriffsmöglichkeiten. Hat auch die Folge, dass die Mailbox natürlich da unten bleiben muss. Gut. Das habe ich mal kurz angesprochen. Die Koexistenz, da macht Proxy und Weiterleitung. Weiterleitung in zwei Fällen. 2007, Legacy, sorry. Weil anders, das Problem ist hier die Herausforderung, nicht, dass es der 2013er könnte, sondern der 2007 kann mit der Proxy-Funktionalität nichts anfangen, deswegen muss weitergeleitet werden. Was haben wir denn da noch? Und Weiterleitung passiert dann, wenn meine Mailbox in einer anderen Active Directory-Site ist. Also sprich, ich habe zwar ein globales Login, jetzt ist aber meine Mailbox in einer ganz anderen AD-Site. Jetzt bei 2010 kommen dann die ganzen Namespaces, ich werde redirected und so weiter. Und hier haben wir dann einfach eine Weiterleitung in speziellen Fällen. Und eben 2007. So soll das dann mal aussehen. Es gab am Anfang gab es mal die Illusion, dass wir ohne den Client Access auskommen, wenn ich auf eine Mailbox eine Proxy mache in einer anderen Zeit. Und dann hat man festgestellt, ja, das funktioniert so weit, wenn die Welt ohne SharePoint und Link war, und aber jetzt sind eben beide Rollen notwendig, oder? So mal grob das, was ich da eben gesagt habe, zusammengefasst. Transport, jetzt wird spannend. So, jetzt bitte aufpassen. Weil das vorher war ja schon mehr oder weniger bekannt. Was ich festgestellt habe, ist, ich habe auch schon Gesundheit, schon mal so Diskussionen geführt, ja, Mailbox-Scan, API, Antivirus und so. Und wenn man sich jetzt mal die Änderungen in der Architektur anschaut, dann wird man relativ nachvollziehen können, warum wir nur noch ein Exchange Online Protection machen und nur noch auf den SMTP-Traffic gehen. Also wir haben keinen in unserer Online Protection, also das ist die integrierte Sibari. Wie heißt das Ding nochmal? Forefront Protection for Exchange. Den haben wir ja jetzt integriert im Produkt, habe ich nirgendwo erwähnt, aber es ist ja so. Und wir gehen nur noch auf den SMTP-Traffic los. Wir machen, also man kann nirgendwo sagen, ja, und jetzt scannen wir mal die Database. Gibt es nicht mehr. Hat jetzt damit zu tun, was jetzt kommt. Jetzt habe ich genug Spannung aufgebaut, glaube ich. Wir haben den Frontend-Transport-Service. Das ist der Teil, der auf dem Client-Access hängt, SMTP, der entgegennimmt. Und ganz, ganz wichtig, da gibt es keine Queues. Der hat keine Queues. Also wenn die Mail reinkommt und in Transit dort stirbt, dann ist die Mail weg, weil da gibt es keine Queues. Was dann noch der Fall ist, eben alle E-Mails, die von irgendeinem SMTP-Gateway kommen, inklusive Edge, das ist unsere SMTP-Lösung, wir hätten eine, die gehen da drauf, immer. Und was macht er? Bei 2010, also ich fange mal mit 2010 an, bei 2010 kommt die Mail rein, HubTransport nimmt sie, also hat die Mail, jetzt macht er ein Lookup nach dem User und geht nach der Mailbox-Database, die in der AD hinterlegt ist, und sucht dann den Mailbox-Server, wo die aktive Mailbox-Datenbank für den User ist, und stellt auf den Server zu. Cooles Konzept. Bei 2007 und dann davor waren es im Prinzip Server und Storage Groups und so weiter. Das gibt es ja nicht mehr. Und wir machen jetzt Folgendes. Das Feld wurde ausgetauscht. Da ist jetzt nicht mehr die Mailbox drin, sondern die Mailbox-GUID. Und mit der ermitteln wir jetzt die Mailbox-Datenbank. Das ist jetzt im ersten Augenblick, ja, den halt. Wenn man sich aber anschaut, wir haben ja noch so komische Konstrukte wie Online-Services, Hybrid und so weiter. Und dann gibt es auch noch Firmen die, oder Organisationen, die hingehen und haben einen Teil on-prem, einen Teil aber online. So, und bei uns heißen die Dinger irgendwie, weiß ich nicht, Data Center, Server, Mailbox 100 irgendwie und dann schlag mich tot. Und das kann aber auch wechseln, je nachdem, wie das gerade provisioniert wird. Und dann ist der Mailbox-Name natürlich doof, weil die On-Prem-Organisation kennt das nicht. Deswegen haben wir die GUID genommen, die Mailbox-GUID, die ist eindeutig und dann wird die E-Mail dorthin geleitet auf die Mailbox-Datenbank, wo die Datenbank aktiv ist und der User drin ist. So, nach dem Bogen gekriegt. Das mal kurz, was da passiert. Kurzes technisches Slide. Mail kommt rein, dann haben wir da so Protocol-Agents, die da mal rasch drüber fahren. Dann haben wir den Hub-Selector, im Prinzip das ist der Punkt, wo die Mailbox-GUID aufgelöst wird, also User wird requested, wo ist die Mailbox-GUID, wo ist die aktive Datenbank und dann wird es übergeben und dann wird es verschickt. Können alles vergessen, bitte merken. Dann haben wir noch eine Änderung gemacht, also ich gehe mal relativ sekt durch, weil gleich ist glaube ich Apero, oder? Dann haben wir noch eine Änderung gemacht, 2010 AD-Site, das ist alles ganz toll, wenn ich einen Stretch deckt habe über mehrere Lokationen und ich aber nicht will, dass zum Beispiel die DEC und vor allen Dingen die damit involvierten Transportdienste die E-Mails lokal cachen, obwohl sie gar, also queuen, obwohl sie gar nichts mit der DEC zu tun haben, haben wir ein Problem. Spezielles Szenario, gibt es ein paar Firmen, also ein paar Firmen, die global arbeiten, arbeiten mit Geld. Auf jeden Fall, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mit Delivery Groups arbeiten und ich kann jetzt definieren, dass die Routing-Grenze die DAG ist, Database Availability Group. Ist jetzt erstmal nice to know, aber wenn man so, ja, nice to know. Die Mailbox oder die AD-Site zum Schluss. Also wenn ich ganz normal, ich baue einen Exchange-Server, also ein oder zwei in meiner Umgebung, habe eine AD-Site, dann halt, dann ist es eben die AD-Site, die als Transport Boundary gilt. Wenn ich größer baue, größer skaliere, ist es wichtig zu wissen, dass die DAG einfach die Transport Boundary ist für den Transport und nachher für die Shadow Redundancy. Was jetzt hier noch passiert, Bifurcation. Wir haben noch spannende Menschen in der Produktgruppe und immer wenn eine neue Version kommt, werden neue Worte eingeführt, damit man auch weiß, was man nicht weiß. Bifurcation. Was passiert? Jetzt ist ja die DAG im Prinzip, die Routing-Grenze und jetzt kann ich ja auch Empfänger haben, die über mehrere DAGs sind, als Beispiel. So, und damit jetzt Folgendes, finde ich, passiert, dass der Server hingeht, eben der Client Access, und sagt, ja gut, dann schicke ich mal die Mail dorthin, mal dorthin, mal dorthin, wo es mir gerade passt, wo ich es gerade brauche, wird im Prinzip immer nur ein Endpunkt genommen und von dort aus wird weiter verteilt. Okay, auf Wiedersehen. das war der Frontend-Transport-Service. Jetzt sind wir beim Transport-Service, aka Hub-Transport. Hub-Transport ist, glaube ich, ein besserer Begriff, oder? Aber der heißt nicht mehr so, der heißt jetzt Transport-Service. Ist auf der Mailbox-Rolle und besteht aus drei Komponenten. Es gibt gleich noch ein Bild, weil das ist relativ trocken, ich weiß. Ist der Transport-Service, Mailbox Transport Delivery Service und Mailbox Transport Submission Service. Der Transport selber, also Transport Service selber, der schreibt jetzt die Logs, der schreibt auch die Queues. Eben die 2013er unter uns wissen schon, und es gibt eine Menge Logs und es gibt viele davon. Ja, und die sind per Default auch noch eingeschaltet, also man hat eine Datenflut. Aber der schreibt die Logs. Und der schreibt relativ viele Logs von Eingehen, von Ausgehen, von Suchen etc. Und das ist relativ umfangreich, was dann nachher an Reporting drin ist. Also man weiß immer, wo die Mail ist oder warum sie nicht dort ist, wo sie sein soll. Ich habe das mal, das ist ein TechNet-Bild, also das ist, braucht man nicht fotografieren, ist schon öffentlich. Was ich jetzt hier drin habe, ist im Prinzip, wie funktioniert der SMTP-Verkehr? Und warum haben wir keine API für einen Database-Scan aus unserer Protection heraus? Was jetzt passiert ist, oben kommt die E-Mail rein. Jetzt wird das mal gecued, dann wird überlegt, was muss ich denn damit machen? Also so Transport Agents, Transport Rules, Policies und so weiter und so weiter. Das wird verwurstet und dann geht es an diesen SMTP-Send-Teil und dann wird das Ding via SMTP verschickt, auch intern. Ganz wichtig, das wird intern via SMTP verschickt. Der Host macht ein Lookup auf sich selbst. Skip as source, irgendwann werden Sie verstehen, was ich damit meine. Und dann geht das Ganze in einen Delivery Service, das heißt also, er übernimmt es und jetzt agieren hier eben die Mailbox Delivery Agents und schieben das in die Datenbank rein. Also das ist der einzigste Übergang, wo jetzt SMTP in die Datenbank reingeschoben wird. Der andere Weg ist halt, E-Mail wird von User geschickt, passiert. Hier wird das jetzt in den Store-Driver geschoben. Was jetzt hier passiert ist, schlussendlich, ja, werden schon Sachen angewendet. Das habe ich bewusst jetzt nicht drin, hier so Data Loss Prevention und also Schnickgeschnacke. Kurz, Klammer auf, wenn der User was tippt, Mail-Tipps, wer kennt Mail-Tipps? Okay, ein paar. Also sprich, ich gebe eine E-Mail-Adresse ein und dann sagt er mir zum Beispiel, ja, der ist nicht in deiner Organisation. Oder ich gebe eine Verteilergruppe ein und wenn es witzige Admins sind, dann steht dann da vielleicht, bist du sicher, dass du an 500 Leute schicken willst, solche Sachen, oder? Das sind die Mail-Tipps. Und, oder jetzt noch ein sinnvolles Beispiel, ich schicke an den Helpdesk und dann kommt direkt im Outlook, ja, Supportzeiten sind von 8 bis 16 Uhr, das dauert 4 Stunden, bis wir eine Antwort geben. Das wäre ein sinnvoller Ansatz, oder? Wir haben das noch erweitert. Und jetzt nicht verkehrt verstehen, während der User den Text eingibt, scannen wir den Inhalt, wenn das gewünscht ist. Nur wenn das gewünscht ist. Nein. Und ich kann hingehen und von der Organisation her, und jetzt kommen die Klassiker, oder? Sozialversicherungsnummer, Kreditkartennummer, Employee Numbers, etc., etc. Und wenn jetzt einfach die Policy ist, also im Kreditkartenunternehmen macht das vielleicht noch Sinn oder keinen Sinn, dass ich jetzt Kreditkartennummern reintippe, dann sagt mir irgendwann im Outlook, guck, du hast ja jetzt Kreditkartennummern drin und die Policy sagt, geht nicht. Und das ist das, was dort mit diesem Submit Agent passiert. Also wir scannen den Inhalt dann, wenn es definiert ist und sagen dem User, guck, wenn du jetzt schickst, verstößt du gegen eine Policy, bist du dir sicher? Ja, bist du dir sicher? Ja. Okay, jetzt wird noch eine E-Mail an den Admin geschickt, oder? Ja. Oder wie man es definiert. Jetzt geht das Ding hoch, nachdem wir wissen, ob es nun darf oder nicht, an den Hub-Selector. Und jetzt ist noch much entscheidend, hier passiert Folgendes. Er sucht anhand der Mailbox-GUID die aktive Mailbox-Datenbank. Wenn die auf dem gleichen Server ist, hoch, rüber, runter, rein. Wenn die auf einem anderen Server ist, geht die von dort eben an den Transport-Service, also an den oberen Teil vom anderen Server. Das ist, was wir da so tun. Bisschen anders wie vorher. Und warum ich jetzt so lange darauf mir die Zeit nehme, das zu erklären, dass in den letzten Wochen, Monaten ist mir wieder aufgefallen, dass man viele Diskussionen sich einfach erspart oder einfach die Zeit investiert in warum, wieso, weswegen, wenn man diesen Transport oder die Transport Service Architecture nochmal so verinnerlicht, was passiert da wirklich? Oder auf Drittanbieterlösungen hofft, die Database-Scanning machen. So, also was macht er? Verarbeitet den SMTP-Verkehr, macht Content-Filtering, Antivirus, Anti-Spam. Er empfängt alle eingehenden Nachrichten und er übermittelt alle ausgehenden Nachrichten. Wenn man das mag, kann man es auch direkt machen. Jetzt gehe ich zur nächsten Folie, ich habe ja lange darüber gesprochen. Was ich schon erklärt habe, empfängt die Mails vom Transportservice, liefert die Mails an die entsprechende Database. Der Submission eben übergibt die Mail an den Submission-Service, wer hätte das gedacht? Ermittelt den zuständigen Transportservice des Empfängers, das ist diese Hub-Selector-Box. Und eben übermittelt die Mail an den Transport-Service via SMTP. Ganz wichtig, es passiert kein RPC-Call von irgendeinem Database-Store-Driver auf irgendeinen anderen Server mit einer anderen Database. Alles via SMTP. Heißt also, ich schicke eine Mail, und dann geht die erstmal durch den ganzen Content-Filter durch, immer. Übrigens auch, wenn ich eine Migration mache, geht das da durch. So, Hochverfügbarkeit. Eben Shadow Redundancy, für die 2010er unter uns ist das ein alter Kaffee oder ein kalter Kaffee. Heißt nichts anderes, dass die Mail-Queues von allen Transport-Service immer wieder kopiert werden. Also E-Mail kommt rein, wird gequeued, die Queue wird repliziert auf einen anderen Hub-Transport-Server innerhalb der logischen Transport-Service-Grenze, in dem Fall eben DEC. Und wer hat schon von SafetyNet gehört? Ah, einer, gut. Wie sage ich es am besten? War ein Feature, was ursprünglich nur für online gedacht ist, ist dann doch aus irgendeinem Grund doch on-prem gelandet. Und was passiert ist, User schickt eine Mail, die geht ja in die Transport Queue geschenkt. Was aber noch passiert ist, im SafetyNet werden alle E-Mails, die rein und rausgehen, gespeichert. Per Default für 2 Tage. Und weil Transport Queue kann ja überschrieben, gelöscht, klein gesized, was auch immer sein. Und SafetyNet ist wie ein Datenbankbestandteil mehr oder weniger. Und wenn jetzt der User online geht und er hat Mails gelöscht, kann man das Ding so konfigurieren, dass das SafetyNet hingeht und seine E-Mails wieder herstellt. Das kann man automatisieren, muss nicht zwingend so toll sein, kann man auch über den Admin anfragen. Also ich muss kein Backup hervorholen, um von gestern alle E-Mails irgendwie wieder zu bekommen oder was auch immer, oder verschickte Einladungen oder so, sondern ich kann aus dem SafetyNet einfach die E-Mail wieder resenden. Fertig ist die Laube. SafetyNet. Ist eine Stunde Präsentation für sich alleine wert, wenn man es denn will. Mailbox-Server. Ja, ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Eine Insel. Jeder Mailbox-Server in sich ist eine Insel, eben Client Access, hat seine ganzen Agents und die Gegenstücke liegen auf dem Mailbox-Rolle. Und was ich eben schon angesprochen habe, jeder Teil für sich, also SMTP vor allen Dingen, kommuniziert nur mit SMTP. Der MAS, das ist der Mailbox Application Service, kommuniziert nur mit dem gegenüberliegenden Stück. Also was wir jetzt gemacht haben ist, oder was wir damit erreichen wollten, ist, also wenn das Ding nicht repliziert, dann liegt das nicht an irgendwelchen Sachen, sondern weil ganz einfach der MAS-Proxy nicht läuft. So einfach ist das. Wird eine E-Mail nicht übermittelt, dann liegt es dann am SMTP. Aus was für Gründen auch erstmal, oder? Man muss dann nicht schauen, was macht er für Calls, was für Services laufen, sondern jeder Dienst, jeder Agent kommuniziert mit der Gegenstelle. Da sind so ein paar rote Pfeile, was eben nicht mehr passiert, oder? Also dass zum Beispiel aus dem Transport dann einfach via RPC-Call das Ding in die Datenbank montiert wird, passiert nicht mehr. Klick. So, was haben wir da gemacht? Wir haben wieder Jet Engine, aber wir haben auch einen SQL-Server-Teil. Der Search-Teil ist jetzt auf der SQL, also Search Foundation, was ein SQL-Server ist, basierend. Und wir haben eine geänderte Public Folder Architecture, heißt, die ist jetzt Bestandteil von der DAG. Also anstatt, dass ich jetzt eine eigene Datenbank habe, ist die wie eine Mailbox und kann jetzt auch hochverfügbar innerhalb der Database Availability Group gemacht werden. Okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich nicht gefragt werde, ob die Datenbank jetzt nicht doch auf SQL portiert wird. Das ist tatsächlich das allererste Mal. Danke. Die Produktgruppe hat gesagt, nee, SQL Server ist nicht schnell genug, darum schreiben wir es lieber neu. Don't shoot the messenger. Was wir jetzt machen, ist, wir sagen, wir können riesige Mailboxen bauen, also 100 Gigabyte und mehr. Wenn man sich dann mal so unterhält, ja, wie groß ist deine Mailbox? Ja, weiß ich nicht, 1 Giga, 2 Giga, 3 Giga. Aber wir haben 100 Gigabyte und mehr. Eine ganz witzige Neuerung ist, dass wenn mir der Store-Exe flöten geht, die Datenbank, also alle Datenbanken, nicht alle weg sind, sondern dass jede Mailbox-Datenbank hat jetzt ihren eigenen Prozess. Ist noch cool. Und wir haben die multiple Datenbanken pro Volume, das gab es schon im 2010 noch nicht. 2010 haben wir gesagt, dass wir Datenbank und Logfile zusammenschmeißen. Und jetzt sind wir selbstbewusst und sagen, ja, können wir mehrere Datenbanken pro Volume montieren. Also Ich habe nachher ein Beispiel, da habe ich 4 Mailbox-Datenbanken mit Logfiles auf einer Disk. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Habe ich, glaube ich, heute schon mal gesagt. Reduzierung der IOPS-Anforderungen. Also wenn man sich das Anforderungsprofil von dem 2010 anschaut, im Vergleich zum 2013, ich habe jetzt bewusst die Marketing-Slide rausgenommen, sind wir ungefähr bei 60-70% weniger Anforderungen, grob. Also wenn ich jetzt eine Mailbox-Datenbank habe, die per se irgendwas, okay, ich sage es trotzdem, irgendwas per, bei 36 IOPS haben, reduzieren wir das beim 2013, also ungefähr so 18, 19, kommt natürlich aufs Profil an, logischerweise. So, alle Komponenten sind auf dem Mailbox-Server, wo Daten verarbeitet werden und gerendert oder gespeichert. Also das erste Bild vorhin bitte mitnehmen und das da mitnehmen. Also wenn OWA irgendwas schief läuft, dann liegt es nicht am Client Access. Klar, es liegt am User, aber irgendwann muss man halt feststellen, wo liegt es denn wirklich? Es ist auf dem Mailbox-Server, oder? Und was auch ist, beim 2010er, sorry, beim 2010er mit Outlook Anywhere ist alles schön und gut, weil wir machen ja mit Outlook Anywhere HTTPS und haben nur noch HTTPS-Zugriff. Und natürlich mit Public Folder machen wir ein RPC direkt auf die Mailbox drauf. Und das passiert nicht mehr. Es ist nur noch der Client Access, der direkt mit dem Mailbox-Server kommuniziert. Natürlich, wer MAPI Collaboration Data Objects anbietet, der muss das dann auch irgendwie einbinden und das tun wir noch auf dem Mailbox-Server. Und es ist die letzte Version, die das tut.
Okay. Ja? Noch Code, alles wie beim 2010 unterstützt oder ist schon ein bisschen weniger beim MAPI unterstützt? Ist da schon ein bisschen runtergefahren?
Also die Frage ist, ob die MAPI-CDOs jetzt analog oder die gleiche Funktionalität haben oder reduzierte Funktionalität. Nö, ist das Gleiche. Ja. Ja. Im Nachhinein hat man das noch mitgebaut. Ja. Aber es ist immer noch die alte Version der CDOs, oder?
Ja.
So, Sizing. 1 Minute habe ich gut gemacht. Bis jetzt irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Gut. Eben. Size matters, es kommt dann doch auf die Größe und den Umfang an. Und jetzt wird es ein bisschen mathematisch, leider. Aber was ich da jetzt zeigen möchte, ist eigentlich, wie tun wir Sizen und wie entscheiden wir, nach welchen Kriterien gehen wir als Consulting Services, Umgebungsarchitektur zu bauen. Und für uns ist ganz much entscheidend eben, durchschnittliche Anzahl der gesendeten und empfangenen Mails pro Tag und die Größe. Wie gesagt, muss man nicht fotografieren, kommt in die Präsentation rein. Und der zweite Punkt, und da habe ich mit unserem Frontline-Partner HP zusammengearbeitet und haben mal so einen schönen Standard-Server zusammen montiert. Ich habe so ein paar Vorgaben gemacht und dabei ist herumgekommen eben dieser DL380P, noch mit dem alten 2670 drin, 16 Kerne und so weiter und so weiter. Und man findet in der spec.org gibt so Results, was bringen die Maschinen an Leistung. Oder? Das zeige ich aber nachher noch, was das für eine Rolle spielt. Aber damit gehe ich hin und baue Architekturen. Das ist für mich das Wichtigste. Nicht was, also, ja. Eben, ist die Grundlage der Berechnung für Logspace, IOPS, Prozessor und Memory. Also wenn ich die nicht habe, wenn ich ohne die Angaben loslege, kommt da hinten irgendwas raus, nur das hat nichts damit zu tun, was wir an Vorgaben dazu geben. Und dann kann das funktionieren, muss aber nicht. Also klar, wir reden natürlich hier, wenn ich jetzt anschaue, ich baue einen Exchange-Server für eine KMU und rüste den mehr oder weniger gut aus, dann ist das vielleicht in Ordnung. Sobald es hochskaliert, funktioniert das nur noch bedingt, oder? Eben, das ist jetzt das much Entscheidende. Was wir jetzt gemacht haben ist, oder hier habe ich eine Übersicht der Produktgruppe, was das bedeutet, wenn ich zum Beispiel 100 Mails am Tag schicke und empfange, was hat das für eine IOPS-Auswirkung, oder? Ich weiß, das wird Mathematik. Ich versuche es irgendwie noch schmackhaft zu machen. Die Tabellen sind jetzt kein Hexenwerk, da muss man noch keine gute Connections haben. Man muss einfach ins Internet gehen und dort findet man die. TechNet Library. Es gibt auch ein cooles Skript, was mir die auf den täglichen Mail-Queues basierend meine durchschnittlichen Werte herausarbeitet. Das ist auch kein Hexenwerk, aber man sollte das auf jeden Fall machen. Das brauche ich, um dann nachher die CPU zu sizen. Also was brauche ich wirklich für eine CPU? Was kann ich denn liefern? Weil die Frage ist nicht, können wir virtuell oder nicht, sondern die Frage ist, ist Ihre virtuelle Plattform in der Lage, den Load zu haben, zum Beispiel. Was wir dann noch haben ist, wir unterscheiden mittlerweile, ist sie aktiv, ist sie passiv. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ein Multi-Role-Server, das ist die vorletzte Spalte, hat eine Anforderung bei einer aktiven Datenbank von 2.66 Cycles, also CPU-Takten, oder? Der muss grob mal dreimal takten, um das zu verarbeiten. Und wenn die Mailbox passiv ist, ist es nur noch 0,7 oder 0,69. Also das spielt dann noch eine Rolle. Ich glaube, ich reite zu sehr auf den Zahlen, oder? Was ich jetzt gemacht habe, ist eben diese Plattform. Und ich habe bewusst die Maschine genommen, 128 Gigabyte, da sind 4 Terabyte Disks drin. Das Ganze ist mit einer MSA 2040 angekoppelt. Das ist so ein Preis, also ein Server. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, mein Profil sind, ich weiß, das macht jetzt nicht für viele zutreffen, das sind 5840 User bei 50 Mail pro Tag mit 75 Kilobyte Größe. Die sollen eine 10 Gigabyte Mailbox bekommen. Wir wollen kein Rate für Datenbank-Volumes, weil wir machen JBot. Dann wollen wir, um so ein TÜV auszunutzen, machen wir 4 Mailbox-Datenbanken auf ein Volume ohne Rate, oder? Das Einzige, was wir tun, ist, wir machen natürlich 2 Disks im Server, im RAID fürs OS und für den Exchange-Server, weil bei 128 GB wird das Gerumpel eh in den Hauptspeicher geladen. Und dann machen wir 2 Disks für Autoseed. Jetzt müssten eigentlich die Fragen kommen, was ist Autoseed? Und wir machen einen Multi-Role-Server. So, jetzt haben wir ja noch das Thema, wir haben ja diesen Recycle-Bin und das Ding wird ja per Default 14 Tage aufgehalten. Also sprich, der User löscht eine Mail und es geht in den Recycle-Bin. Und dort wird es jetzt 14 Tage aufbewahrt. Und das Ding kann man ja auch so konfigurieren, dass auch wenn der User löscht, die Daten immer noch da sind, oder? Auf jeden Fall spielt das noch eine relativ wichtige Rolle. Und wenn man das in die Berechnung mit reinnimmt, ergibt das dann ein Anforderungsprofil, natürlich bei Vollbelegung, von diesen 10,054 Gigabyte pro User. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wie komme ich dann überhaupt auf zum Beispiel die Datenbankgröße? Und jetzt muss ich hingehen und nehme mir einfach die Nettowerte der Disk, das sind so 3,725 Megabytes grob. Dann multipliziere ich das im Prinzip. Ich habe das wirklich reduziert, weil es so eine Formel. Teile das durch 1,25 und sage, das ist ein Schreibfehler. Es sind nicht 4 Disk pro Volume, sondern es sind 4 Datenbanken pro Volume. Und dann bekomme ich heraus, dass ich eine Datenbankgröße von 741 Gigabyte habe. Witzigerweise unterstützen wir oder empfohlen sind 2 Terabyte. So, und dann gehe ich einfach hin und teile die 741 Gigabyte durch die 10,054 Gigabyte von den Usern und kommen dann auf 73 User pro Datenbank, die jeder maximal 10 Gigabyte haben. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Ist also wirklich zusammengedampft, oder? So, jetzt gehe ich hin und sage, okay, wenn ich 4 Mailbox-Datenbanken habe bei 73 Usern, dann habe ich 292 User pro Disk bei 20 Volumes. Das habe ich wirklich mit Excel gemacht, dann kommen 5840 Benutzer herum. So, was habe ich da unten noch? HA bereinigt, 3 Server. Wenn ich JBot fahre, das heißt also, ich baue eine Disk und mache das ohne RAID, empfehlen wir, dass man 3 Kopien fährt, also 3 Server einsetzt, oder? Weil die replizieren dann die Daten. Und wenn mir jetzt einer davon flöten geht oder eine Disk, dann habe ich auf einem Server im Prinzip einen Load von 1946 Usern, die aktiv arbeiten, wenn der Load verteilt ist. Immer noch nachvollziehbar? Ja, wenig Zustimmung. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass man 292 Benutzer für 4 Mailbox-Datenbanken. Ja. So, hier ist jetzt, das war jetzt mal, was nur die Datenbankgröße anbetrifft. Jetzt habe ich hier die CPU, eben unsere HP-Maschine, solide Plattform. Und da hole ich mir genau die Werte von der specint.org. Da mache ich also, das ist nicht intern oder so, sondern das ist unabhängig und neutral, beziehungsweise machen, glaube ich, die Hersteller selber. Und hier muss ich jetzt im Prinzip hingehen und mir überlegen, was passiert denn überhaupt? Wir haben hier 52 aktive und 28 passive Mailbox-Datenbanken, die so passieren können auf dem Server, oder? Und da ist die Regel folgendes: aktive Datenbank mal Anzahl User mal CPU Requirement. Und vorhin habe ich doch mal diese Tabelle gezeigt, wie viele Megacycles für ein Profil zurechtkommen. Und dann brauche ich eben 10.000 Cycles, um den Load zu machen. Für die passiven Datenbanken wären es dann 1.400. Das heißt also, ich muss 11.507 CPU-Cycles haben. Ich weiß, das ist super irgendwie so theoretisch, aber so tun wir halt nun mal leider. Das heißt also, wenn ich diese 11.000 Cycles habe und die Plattform liefert mir 43.000 Cycles, dann läuft mir das Ding im Failover-Fall bei 27% Auslastung. Also könnt ihr sagen, ja, jetzt hat er einfach einen zu groß dimensionierten Server genommen. Ich antworte darauf, nö, wir können noch 3.500 User mehr draufnehmen oder wir machen 20 Gigabyte Mailboxen, oder? Ja. Ja. Hier gibt es jetzt, wer kennt die Diskussion, IPv4 und IPv6 muss eingeschaltet bleiben, weil sonst ist es nicht supported. Gut. Es gibt ja Stimmen aus diversen Produktgruppen, die sagen, pff, wir machen IPv6 oder wir machen nur IPv4. Also wir haben dann immer wieder so einen Clinch zwischen der einen Produktgruppe, der anderen Produktgruppe und dann gibt es ja noch den Premier Support, der dann alles ausbaden darf. Und wir haben eine ähnliche Diskussion über die Auslastung der Systeme. Also die Exchange-Produktgruppe sagt, pah, so ein Server kann ruhig auf 80% Load fahren. Die Servergruppe selber sagt, ja, 50% und nicht drüber. Also von dem her ist das sehr, sehr konservativ gesized, weil Exchange. Das war schon. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie mir gefolgt sind. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bitteschön. Okay. Dann wünsche ich noch viel Spaß beim Aperol. Mhm.